FC Tickenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, die Bundesliga hat begonnen und der erste FC Köln hat gleich den ersten Sieg eingefahren. 100% Siegquote. Mensch, wie lange werden wir uns daran erfreuen können? Vielleicht nur ein Spieltag oder zwei. Lassen wir uns heute drüber reden. Erstmal, wie wir es geschafft haben, dieses eine Spiel zu gewinnen. In Mainz 1-0 gewonnen. Und ich freue mich darauf, dass ich heute hier mit Julian Witzel von der WAZ alleine reden darf. Julian, was sagst du dazu?
Dass wir alleine sind, finde ich klasse.
Ja, wir haben heute mal wieder die Gelegenheit, uns so richtig auszutoben. Wir haben sturmfreie Bude sozusagen. War nicht ganz geplant, sind wir jetzt auch mal ehrlich. Wir hatten eigentlich für heute einen spektakulären Gast vorgesehen, der aber, wie das manchmal so ist, beruflich ganz kurzfristig irgendwo einspringen musste und dementsprechend heute nicht kommen kann. Er wird aber...
Holen wir nach.
Definitiv demnächst hier sein. Und wir zwei können das aber nutzen für uns, nämlich um sozusagen ganz in die Tiefe einzusteigen in dieses Spiel in Mainz. Also ich glaube, dein erstes Spiel, also Folge 47, war auch gegen Mainz. Das war im Abstiegskampf, erinnerst du dich?
Nee, weißt du mehr als ich. Ich kann mich an das Spiel gut erinnern.
Ja, aber, das war furchtbar, ne?
Da waren die Teams noch, waren es noch etwas andere Voraussetzungen als vor diesem Spiel, sagen wir es mal so.
Ne? Ja, deutlich andere Voraussetzungen. Jetzt gestalte mal wieder eine Überschrift für dieses Spiel.
Überschrift? Boah. Ja, glücklicher Sieg, weiß ich nicht. Vertrauen in die eigene Stärke, würde ich sagen.
Ja, also das...
Also das ist natürlich eine langweilige Überschrift, aber trotzdem so ein bisschen...
Ja.
Kommen wir vielleicht am Ende drauf, warum ich das so sehe. Und dennoch muss ich sagen, ich war insgesamt zufrieden mit dem Auftritt in Mainz. Und vor allen Dingen natürlich mit dem Ergebnis. Also das ist das ganz Wichtige. Aber
okay. Ja, das wirst du erläutern müssen, weil letzte Woche sind wir ja alle ein bisschen kritisiert worden nach dem Motto, ihr wart ein bisschen zu weich zum FC. So gut wahnsinnig und so. Ne? Aber
wir haben aber auch nie gesagt, dass sie gut waren.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir das gesagt haben.
Man hat es vielleicht so ein bisschen relativiert und vielleicht auch noch Gnade walten lassen bezüglich erste Runde DFB-Pokal, immer schwierig. Mhm. Hauptsache weiter, stehe ich auch zu.
Ja.
Ich habe es ja schon ein bisschen kritisiert, dass sie sehr spät oder eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so eine Art Powerplay aufgezogen haben.
Ja.
Also wenn es schief gegangen wäre, hätte es schon so ein bisschen daran gelegen. Ne?
Ja.
Dann hat mich aber die Art und Weise, wie sie die Tore erzielt haben, dann doch wiederum imponiert, weil das halt nicht so Stochertore waren oder sonst was.
Mhm.
Und das spiegelt jetzt schon wieder ein bisschen dieses Spiel jetzt auch wieder. Okay. Weil's,
das ist schon genau bei dem richtigen Spiel, also da ist eine Fortsetzung.
Oder? Genau, finde ich schon, weil das Tor resultiert aus einem klaren Ablauf, auch einem klaren Plan, dass gewisse Leute dann zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Platz stehen oder dann auf dem Platz stehen. Das kann natürlich nicht immer so aufgehen. Du musst schon sonst spielerisch auch mehr bieten über die ganze Spielzeit. Aber wenn es dann so klappt, dann haben sie auch alles richtig gemacht. Das muss man auch mal so sagen.
Absolut.
Und also
wenn du es auch so mal betrachtest, er hat ja im Prinzip, also Kwasniok in dem Fall, vorhergesagt, dass es am Anfang wohl eher nicht die feinen Fußballer sind, sondern erstmal sozusagen die Kampfsäue, ne, die man rausschickt, Mainz hat ja auch bestimmte Voraussetzungen für dieses Spiel gehabt. Und wenn man vorher weiß, die haben halt drei Spiele in wenigen Tagen, dann kann man natürlich auch sein Spiel so ausrichten. Das heißt, das ist jetzt nicht zwangsläufig, ich greife jetzt mal vorab, auch das Mittel gegen Freiburg, weil das eine ganz andere Situation ist
im nächsten Spiel. Glaube ich auch, aber ich glaube halt auch, dass er schon trotzdem noch damit gerechnet hätte, dass Mainz noch aggressiver von Beginn an spielt. Ich finde, das haben sie eigentlich nur so die ersten 5 Minuten gemacht.
Ja, also 5 bis 10 Minuten war richtig Dampf.
Genau, da hatte ich schon ein bisschen Angst. Ich glaube, die wollten unbedingt aufs frühe Tor gehen, weil sie wussten, dass ihnen hinten raus vielleicht so ein bisschen die Körner ausgehen können.
Ja.
Da hatten wir in der ersten, zweiten Minute war es ja direkt diese 2 abgeblockten Schüsse, wo man auch so ein bisschen, obwohl ich würde es noch nicht mal Glück nennen, weil du bist halt da und blockst die Schüsse. Das ist halt auch diese Qualität, die du da mitbringen musst, dass du wach bist, dass du nah am Gegner bist, dass du nicht zulässt, dass der Ball wirklich aufs Tor kommt. Weil im Endeffekt, können wir ja nachher nochmal drüber reden, musste Schwäbe einen Ball, meine ich, halten und der war nicht wirklich sauber und fest getroffen vom Viper.
Das Ding vom Viper.
Genau, aber so ein Flatterball von Amiri noch.
Ja, gut, der war auch. Also der war ein bisschen fies, aber so.
Genau, also ich glaube deswegen.
Den hat auch nach vorne prallen lassen.
Ja, wenn da natürlich ein Gegner steht, dann sieht er blöd aus.
Ich dachte sogar eine Sekunde, es war gewollt zu seinem Verteidiger.
Ach so, okay.
Ja. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr, eine sehr vage Behauptung.
Ne? Ja, ich glaube auch.
Also, ich glaube, lass uns einfach. Ja, danke. Lass uns einfach mal über die Aufstellung reden. Ja, die war ja schon leicht verändert gegenüber. Ja,
können wir einfach mal durchgehen.
Ja.
Kraus kam rein für Schenk.
Ja,
danke. Thielmann kam rein für Waldschmidt und lass mal überlegen, wer war noch drin, neu drin?
Ich habe jetzt einmal die Aufstellung nicht aufgeschrieben, aber also schreibe ich es immer.
Ja, wir kommen da gleich sonst nochmal drauf.
Ja, nee, ist egal. Auf jeden Fall hat die Mannschaft auch eine andere Grundformation.
Und Lund kam rein für Meiner. Die drei Wechsel waren es, genau. Ja. Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, Meiner wird kein Spiel machen auf der linken Schiene.
Gut. Er war ja auch verletzt, ne?
Ja, ist egal. Das zählt ja nicht, er war ja nicht dabei. Aber ich dachte schon, als ich die Überschrift las, Meiner nicht im Kader, hatte ich einen guten Riecher, aber ja gut. Ja, in dem lag Fall. An etwas anderem. Und das klang natürlich so ein bisschen nach mehr Grundstabilität nach hinten, weil das ist ja so ein bisschen das, was ich auch meinte in Bezug auf Meiner. Da ist dann sehr viel Offensivkraft auf einer Seite dann noch zusätzlich. Der hätte meiner Meinung nach auch ohne Verletzung jetzt in diesem Falle nicht von Anfang an gespielt, weil, wie du sagtest, du wolltest erstmal so eine Grundstabilität haben und Grundsicherheit. Und ich finde, das hast du übers Spiel in der ersten Halbzeit auch gemerkt. Es war sehr zaghaft nach vorne. Und das, was mir, wo ich sagen muss, das würde ich auch kritisieren. Das Spiel nach vorne als solches fand ich total unsauber und es waren sehr viele lange Bälle. Mhm. Du hast das Mittelfeld einfach überspielt und damit hast du auch so die Stärke von Johannesson genommen, so als dieser Verbindungsspieler, der er werden kann. Also ich finde, du standst hinten sicher, aber wie du die Bälle teilweise geklärt hast, das war, finde ich, auch sehr fahrig und schlampig. Und da hast du auch relativ viel liegen lassen. Also ich fand, dadurch war das sehr viel Stückwerk eigentlich im ganzen Spiel einfach.
Also bei einem ist die Kritik ja berechtigt. Also offensiv war das nichts in der ersten Halbzeit.
Nee, überhaupt nicht. Also es war halt auch.
Es kam ja auch nichts vorne an.
Genau, ich weiß auch nicht, warum man immer auf diese langen Bälle geht, wenn man eigentlich ein anderes Spiel mit den Spielern machen kann. Das hat sich mir jetzt nicht erschlossen. Also wirklich überhaupt nicht.
Ja. Ich wollte noch mal kurz zur Aufstellung zurück, weil es ja in manchen Fankreisen immer ein bisschen Kritik auch an Hübers und Schmid gibt, gerade in dieser Konstellation. Mhm. Und man hat ja jetzt mit Raff Vandenberg und Schenk, wie auch immer, hat man ja Möglichkeiten. Aber scheinbar ist dann Vandenberg doch noch nicht so weit, hat ja auch eine Zeit lang mit dem Training ausgesetzt, jedenfalls mit Mannschaftstraining und muss ja erstmal die Mannschaft kennenlernen. Also nachvollziehbar für dich oder siehst du es ähnlich wie die Kollegen, die sagen, das ist mir eigentlich zu heikel mit Hübers und Schmid?
Auf Dauer wird es mit Sicherheit hinten Veränderungen geben, glaube ich schon. Andererseits muss ich sagen, dass Schmid meiner Meinung nach schon einen Sprung gemacht hat im Sommer. Er hatte einen Wackler, da hat man gemerkt, der hat halt immer so kurze Aussetzer, dadurch entstand am Ende kurz vorm 1-0 nochmal eine Chance, weil er hätte den Ball eigentlich ablaufen können. Dann kam Lee dazwischen und dadurch brachte er den Ball nach innen und da wurde Wittmann, glaube ich, zweimal sogar geblockt.
Das war auch, wie ich finde, die größte Chance.
Genau, und da hat man wieder gemerkt, er war nicht auf Sendung, weil er hat gedacht, er hat den Ball sicher und dann kam von hinten einer. Das sind so diese Schmied-Momente.
Ich könnte jetzt sagen, Schweizer, die brauchen länger, aber, aber das ist ein Klischee. Ne?
Das ist so ein bisschen das, was auch sich letzte Saison ja immer wieder so gezeigt hat, dass er eigentlich relativ solide ist und dann immer wieder diese Aussätze hat. Und zu Hübers, den habe ich ja auch schon häufiger kritisiert, aber ich muss sagen, er war für mich mit Kaminski, fand ich auch, obwohl die Offensive schon lahmte, trotzdem wieder umtriebig auffällig. Ich würde sagen, das war für mich fast der beste Feldspieler.
Ui, jetzt lehnt sich aber weit aus dem Fenster. Ne?
Ja, ich fand Hübers war in diesem Falle sehr stabil, das kann ja auch oft sein.
Ja.
Aber wie du sagst, das kritisieren ja auch die meisten. Er strahlt halt oft nicht dieses Abwehrcheffige aus.
Ja, ich glaube, das ist so dieser Bewegungsablauf.
Genau, diese grundhibbelige Art, die hat aber einfach in sich oder trägt er in sich. Ansonsten muss ich trotzdem sagen, in dem Spiel kann man denen jetzt ja keine großen Vorwürfe machen im Nachgang.
Stimmt.
Der Schmid hatte den einen Aussetzer, der Kraus ist einmal weggerutscht und Hübers war in dem Falle, muss man ja fast sagen, tadellos. Ja. Also sehr viele Bälle im Früh schon bereinigt, beziehungsweise dazwischen gespritzt. 3-4 Aktionen habe ich sogar im Kopf. Bei einer Aktion gegen Lee, das war in der ersten Halbzeit, dann ging er wieder so ein bisschen in Anführungszeichen dumm zu ihm, mit dem Rücken zum Tor. Da wollten die Mainzer ja den ersten Elfmeter haben.
Ja, der hat ja aber auch schön fallen lassen.
Ja, das wäre natürlich.
Also, liebe Mainzer, ne? Also diese Fallsucht bei euch, ne? Ich meine, ich denke nur an De Blasis, ne? Dass ja. Diese Geschichte, allein schon deswegen wäre das kein Elfmeter gewesen. Also, es war ja auch keiner, aber da reden wir gleich noch drüber.
Ja, das stimmt. Aber so.
Du musst dich gerade noch loswerden.
Nee, ist ja auch richtig. Aber in dem Moment fand ich, er muss gar nicht so eng an dem Mann stehen.
Dass
wieder irgendwas entstehen könnte. Das war so ein bisschen wie, und da war es schon mehr ein Elfer in Paderborn, wo der Schmied gefoult hat. Stimmt. Auch so komplett unnötig, mit dem Rücken zum Tor, gar keine Torgefahr. Aber ansonsten muss ich diesmal sagen, Hübers astreines Spiel.
Okay, also ich meine, du hast ja auch letztendlich gesehen, Mainz hat die ersten 5 bis 10 und eigentlich auch 20 Minuten waren sehr dominant, aber es wurde immer weniger. Mhm. Aber du siehst natürlich auch, was für eine Qualität da ankommt. Das ist nun mal nicht mehr zweite Liga.
Ja, absolut.
Das ist eine Mannschaft, die sich völlig zu Recht für Europa, zumindest für die Vorkämpfe, qualifiziert hat. Viel Glück gegen Trondheim. Das hat man schon gesehen. Und natürlich die Mainzer, den ist ja nachher noch ihr Stürmer ausgefallen. Und der bei uns allseits beliebte Lockenkopf Hollerbach. Das hat, glaube ich, auch das Spiel ein bisschen verändert.
Ja, also ich fand es im ersten Moment schwierig, weil eigentlich ist das ja einer dieser ausgerechneten Momente, die häufig den FC trifft, was überhaupt nicht stimmt, weil das kannst du über jeden Verein sagen, aber Viper war ja in der Diskussion, dass er den Verein sogar verlässt, war in Trondheim nicht im Kader und eigentlich ist das typisch, jetzt kommt er rein, verlängert jetzt doch seinen Vertrag und trifft er natürlich.
Ja.
Deswegen war ich im ersten Moment so ein bisschen...
Wäre typisch gewesen, ja.
Aber natürlich war ich erstmal froh, weil natürlich Hollerbach diese krasse Geschwindigkeit auch mit sich bringt, um ihn auch in der Tiefe anzuspielen. Und da war ich schon froh, dass in Anführungszeichen froh um diesen Wechsel, weil man schon gesehen hat, und das ist auch in der Vorbereitung oder am Ende der vergangenen Saison deutlich geworden, dass die Mainzer auch Probleme haben, sich große Torchancen rauszuspielen.
Ja.
Also das hat man ja nicht, aber du hast natürlich immer diese Grundgefahr, dass irgendwas ausgehen kann von diesen kreativen Leuten wie Lee, wie Nebel, vor allen Dingen natürlich Amiri.
Ja.
Wie du sagst, das ist einfach eine andere Art von Fußball, wie man es in der zweiten Liga gesehen hat.
Ja.
Da muss halt nochmal deutlich konzentrierter sein, deutlich enger am Mann sein und rein defensiv, finde ich, haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Also dafür sprechen einfach diese ganz vielen Blocksituationen, finde ich.
Ja,
dass du wirklich wach bist und da bist, ne?
Also das ist ja nicht nur Glück, ne? Sondern du hast da wirklich gestanden. Natürlich kann so ein Ball auch mal abgefälscht reingehen. Aber so im Großen und Ganzen hast du gesehen, dass die schon bereit waren und auch abwehren wollten und auch die richtige Einstellung hatten und richtig standen, Gott sei Dank.
Genau.
Und ich meine, das war schon ziemlich ein Druck, den die ausgeübt haben. Also als die Anfangsszene war, habe ich auch gedacht, wenn die so weitermachen, dann gute Nacht, Marie. Ne? Dann
aber genau, ich glaube, das war auch genau deren Taktik, weil die natürlich volle Power drangehen wollen, weil sie selber wussten, durch diese Belastung, Donnerstag noch in Trondheim gespielt, nahezu mit derselben Elf, muss man auch sagen.
Ja.
Die wollen sich ja unbedingt für den Wettbewerb qualifizieren und das war jetzt nicht A-B-Elf.
Ja.
Deswegen war auch irgendwann klar, dass das wieder abnehmen würde. Ne?
Ja.
Dann hast du das Gott sei Dank überstanden. Auch jetzt ohne großes Glück insgesamt, weil jetzt kein...
Das war ja nicht viel.
Genau.
Also die Monsterchance vielleicht, wenn man die anfängt. Und das war ja auch keine Chance. Die sind ja alle abgewehrt worden. Also es gab keine Monsterchance der Mainz.
Sonst kam der Ball halt auch nie in so eine ganz gefährliche Zone, wie halt da am Anfang beschrieben.
Ja.
Deswegen... Glück gehabt ist Quatsch, das war die Qualität.
Glück erarbeitet.
Ist nicht so defensiv rauszuarbeiten, aber du hättest dann halt von hinten raus das Spiel ganz anders annehmen müssen und das fand ich wirklich schwach. Also
das war auch schwach.
Da muss auch dran gearbeitet
passiv,
werden.
Passiv, ne? Also irgendwie, das wirkte alles sehr, sehr unausgegoren und da hast du wirklich nicht das Gefühl gehabt, der FC will hier irgendwas nach vorne machen.
Nee, das wurde
sah nicht so aus.
Das wurde ja dann erst fast mit Halbzeitpfiff besser, ne?
Mit dieser
ersten Kaminski-Chance, wo ausnahmsweise auch mal so ein langer Ball ankommt, wo ich schon wieder gedacht habe, nicht schon wieder so ein langes Ei.
Vorher stand Sebulonson auch mal recht gut, hat aber einen rechten schwachen Abschluss.
Stimmt, stimmt.
Da haben sie sich einmal gut durchgespielt und dann aber so, habe ich immer gedacht, sie haben jetzt Angst vor der eigenen Choral.
Und da hätte er vielleicht nochmal querlegen können, der Sebulonson.
Ja, ja.
Und da haben sie es dann mal gut gespielt über Thielmann, Bülter, Kaminski raus. Der Schuss war jetzt ein bisschen zu zaghaft. Ne?
Ja, da kann er besser.
Ne? Ja.
In der Vorbereitung hat er die wunderbar
gemacht. Ja, genau, stimmt. Aber trotzdem war das so ein bisschen so ein Hallo-Wach-Effekt und da haben sie ja, ich weiß nicht, ob wir direkt in die zweite Halbzeit gehen.
Ja, ich überlege gerade, weil von der ersten Halbzeit gibt es ja sonst nichts. Ne? Also es war ja mehr oder weniger, es ist auch keine richtige, ist keine Entscheidung gewesen vom Schiri oder sonst was. Das war eine erste Halbzeit, wo ich echt dachte.
Eine muss ich schon sagen, Amiri hat einmal an der Außenlinie den Lund noch abgeräumt.
Ja.
Der ich zumindest eine gelbe Karte erwartet.
Stimmt, ja, jetzt wurde es das. War, aber das ist so, da musst du aber, wirklich schon suchen.
Also, ja, klar, aber.
War nichts los in dieser ersten Halbzeit.
Ich meine, ich greife das jetzt nur auf, weil, Bo Henriksen ja sich noch so groß aufgeregt hat.
Über den reden wir noch. Okay. Fand das unmöglich, aber da sagen wir gleich was zu. Ne?
Also, aber es gab ja auch positive Mainzer Beispiele, ja, muss man sagen. Ne?
Das stimmt. Aber,
gut, egal, dann zumindest diesen Schwung der endersten Hälfte, wenn man es Schwung nennt, Schwümmchen,
ja,
haben sie dann mitgenommen und finde ich, da hatten sie dann auch noch einen guten Angriff, schön durchgespielt, über links Bülter wieder auf Thielmann.
Das war eine Monsterchance.
Ja, da sagte der Petersen, der Ex-Stürmer, Nationalspieler ja auch kurz, ja, war Nationalspieler? Hatte mal ein
Länderspiel? Ja, ich meine,
der hat
ja
mal ein oder zwei Länderspiele gemacht, ja.
Ich meine auch.
Dass er da eigentlich den anderen Fuß nehmen müsste und da hat er recht gehabt, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Also Thielmann,
ja. Ich fand ihn insgesamt auch nicht. Nee. Ich fand ihn wieder unglücklich.
Ich fand ihn etwas hibbelig diesmal. Ja. Also irgendwo dieses, also im Prinzip fast so ein bisschen wie Hübers normalerweise spielt. So wirkte er auch, so nach dem Motto, ich muss unbedingt jetzt hier was zeigen. Mhm. Also das ist so bei ihm, glaube ich, manchmal auch so ein schmaler Grat. Bei ihm hast du manchmal das Gefühl, dass er ein bisschen übermotiviert zu Werke geht.
Ist vielleicht auch
so ein leicht verkrampft und dann so leicht drüber ist. Und das wirkte bei ihm jetzt so.
Ja.
Also weil er hatte so ein paar Situationen, wo ich das Gefühl hatte, da hätte er eigentlich mehr draus machen können. Und er hat auch das Vermögen dazu.
Ja.
Also so ein bisschen aus Übermotivation. Der ist ja einfach, der will ja. Also da kann man ihm ja nur wirklich nichts vorwerfen. Nur dann war er sich teilweise ein bisschen selbst im Weg, hatte ich das Gefühl.
Stimmt,
die Situation gehört in meinen Augen auch dazu.
Genau, und da.
Es war eine große Chance.
Ja, Ecke 5 war das, ja, ne?
Ja.
Ja, da musst du eigentlich schon mehr draus machen, wenn der Ball so gut kommt, wie ihn Bülter da auch aufgelegt hat. Ja, das war ein bisschen wenig. Dann kam aber direkt danach oder ein paar Minuten nach dieser Lund-Dropkick, wo es übrigens auch hätte Ecke geben müssen, weil der Zentner war auf jeden Fall dran. Ja. Den nimmt er ja super. Danach habe ich in den Kritiken gelesen, ja, er müsste sich noch ans Bundesliga-Niveau gewöhnen. Ja, mag sein, er fiel für mich jetzt nicht so radikal ab, wie ich es da teilweise in Noten gelesen habe, mit einer 4 oder 4,5. Also
hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert.
Also, ja, also ich fand den Stock solide.
Ja, ja, das war okay, dieser Schuss, der gehört also auch da rein. Also
ich hoffe auch so auf eine Art Miso Bretschko.
Ja, ne, ja.
Kommen wir in einer Folge zu.
Ja,
sagen wir noch nichts zu.
Da sagen wir noch nichts zu, aber weißt du was, das ist ein schönes Stichwort. Und zwar, wir haben eine Neuigkeit für euch, liebe Leute. Und jetzt mache ich deswegen auch mal eine kleine Unterbrechung, weil du hast den Namen Miso Bretschko genannt. Jetzt
kommt Einblendung Dauerwerbesendung.
Ja, ja, Dauerwerbesendung. Nein, wir machen tatsächlich jetzt ein kleines bisschen Werbung, aber ihr werdet gleich verstehen, worum es geht. Und zwar dieser Podcast, den wir jetzt schon seit einer geraumer Zeit betreiben. Wir müssen natürlich sehen, dass wir so ein kleines bisschen Unterstützung bekommen. Und viele von euch haben uns auch schon geschrieben, Mensch, mach doch mal sowas wie Steady und so weiter. Das kommt, ja, das kündige ich jetzt schon an. Wahrscheinlich schon bis zur nächsten Ausgabe werden wir euch Angebote unterbreiten, dass ihr uns per Steady unterstützen könnt mit einem kleinen Monatsbeitrag in verschiedenen Abstufungen. Das werden wir machen. Aber weil der Name Miso Bretschko fiel, wir beide haben uns was vorgenommen. Und zwar ist uns irgendwann aufgefallen, ein Buch über die großen Erfolge, das gibt schon massenhaft.
Das stimmt.
Aber ein Buch über die letzten 25 Jahre im neuen Jahrtausend sozusagen, von 2000 bis 2025, das hittet nicht, oder?
Nö, bis jetzt nicht.
Das ändern wir.
Ja, genau.
Wir ändern das. Wir wollen einfach mal die letzten 25 Jahre aufleben lassen. Alles, was dabei war. Da werden natürlich viele Spielernamen auftauchen, die einem so ein bisschen
Herz aufgehen lassen.
Ja, ja, das,
Im positiven wie im negativen Sinne.
Wir werden natürlich das Ganze auch aufarbeiten, wie es dazu kam. Die vielen Abstiege, die vielen Aufstiege, das Ganze drumherum. All das wollen wir in einem XXL-Thekengespräch, was wir in ein Buch fassen werden. Und hier hängt es schon. Vielleicht hat der ein oder andere es bei YouTube schon gesehen. Und für YouTube habe ich jetzt hier das Cover auch parat. Die Spotify-Hörer und Hörerinnen, die sollten dann auf www.ralf-friedrichs.de gehen oder auf www.fc-thekenphilosophen.de. Das können wir sicher auch einblenden später. Und ja.
Natürlich auch die Apple-Hörer. Ne?
Da könnt ihr die Apple-Hörer natürlich auch und alle anderen natürlich auch. Weil wir sind auf so vielen Plattformen, wenn ich die jetzt alle nenne.
Alle Audio-Hörer.
Genau, wird es zu viel. Aber um das nochmal zu erklären, wir werden dieses Buch ist nur, wirklich nur ausschließlich für euch bestimmt und ist auch nur auf unseren Webseiten zu erwerben, die ich eben genannt habe. Und das wird auf jeden Fall noch vor Weihnachten fertig. Wir planen es Anfang bis Mitte Dezember auszuliefern, dass ihr es noch verschenken könnt. Kostet 24,90, wird etwa 220 Seiten haben. Und wir beide werden es schreiben sozusagen und werden auch sprechen und dieses Gespräch dann in dieses Buch packen. Es ist ein ultralanges Gespräch über den ersten FC Köln der 2000er Jahre. Und ich glaube, Miso Bretschko, weil du den Namen eben genannt hast, wird auch Einzug daran finden.
Absolute Legende, klar.
Absolute Legende. Es gibt viele Legenden, die legendär sind aus den verschiedensten Gründen. All das werden wir natürlich besprechen. So, das war er schon, der Werbepart. Ihr könnt uns jetzt ab sofort unterstützen.
Also bitte vorbestellen.
Richtig, jetzt bestellen und auch bezahlen. Und dann am Ende kriegt ihr auf jeden Fall euer Buch dann im Dezember. Und es ist sozusagen ein Exklusivdruck. Ihr werdet es also nirgendwo anders bekommen. Und dementsprechend würden wir uns freuen, wenn ihr das nutzt. Wir werden euch natürlich in den nächsten Folgen auch immer wieder daran erinnern. Heute fangen wir damit an und wir würden uns, wie gesagt, riesig freuen, wenn ihr mitmacht. Ja, das denke ich mal zum Werbepart. Ja, und dann wollen wir mal sehen. Die erste Halbzeit haben wir, glaube ich, gerade hinter uns gebracht. Die zweite hast du ja gerade schon erzählt, die schöne Doppelchance und so weiter. Und dann wurde es wieder ruhiger und dann kam es natürlich zu dieser einen wirklich besonderen Situation, die dieses Spiel entschieden hat. Ja, was soll ich groß fragen? Also, oder warten? Elfmeter oder nicht?
Was hast du gerade gesagt? Welche Minute?
58.
Achso, nee, 58 war der Amiri-Schuss.
Da war der Amiri-Schuss, ja. Genau. Den haben wir ja eben schon besprochen. Genau.
Kam dann irgendwann in
den Schwäbe so ein bisschen nach vorne abwehrt.
Wo man gesagt hätte, ja.
Wo man vielleicht vermuten könnte, er wollte den Ball den Verteidiger zuwerfen.
Ja. Aber schöne Vermutung. Ja, ja. Aber ist ja egal. Ging gut. Alles lief seinen gewohnten und dann fast eher wieder biederen Gang, kann man sagen. Und
dann kam die Szene.
Und dann kam die Szene, genau.
Ja. Oder nicht Ilver.
Ja, nochmal kurz rekapituliert. Katschi ist am Ball, legen sich so halb nach hinten. Kraus kommt ran, trifft ihn ganz leicht am Oberschenkel, ist das Oberschenkelknie,
in dem Bereich.
Also in einer Dynamik, die keine Dynamik ist, sondern sehr langsam. Erst passiert eine Millisekunde nichts, dann merkt Katschi, er wurde irgendwo getroffen und schmeißt sich so hin, als müsse man ihm sein Bein amputieren. So habe ich die Szene jetzt gesehen.
Man nennt das auch den Mainzer Fall.
Ja.
Und auch Augsburger Fall.
Übrigens noch zusätzlich gesagt, Stieler stand so perfekt, wie ein Schiri gar nicht stehen kann.
Der stand super.
Kein einziger Mainzer oder Kölner dazwischen. Er vielleicht so 7-8 Meter von der Szene entfernt. Er hat alles gesehen, sofort auf Weiterspielen entschieden. Und aus dieser Situation entstand dann der Kölner Konter. Sebulonsen tänzelt noch zwei Leute aus. Spielt einen überragenden Ball in die Tiefe, also wirklich überragenden Ball.
Ja, den Kaminski überragend annimmt, das wird auch gerne vergessen.
Kaminski nimmt den vielleicht sogar noch mehr überragend an, genau.
Also die Ballannahme ist für mich die Ballannahme des Jahres bisher.
Ja, Ball an und dann Mitnahme, vor allen Dingen mit seinem Tempo, zieht er dann so an Nebel vorbei, dass er eigentlich gar keine andere Wahl hat, als ihn noch vor der Strafraumkante umzureißen.
Ja.
Und er sieht dann natürlich rot. Dann sind natürlich alles fragende Blicke, weil jeder weiß natürlich, jetzt wird der VAR erstmal eingeschaltet. Ist das ein Elfer? Und wenn ja, ist das dann trotzdem eine rote? Ich glaube, das war dann irgendwie unstrittig, weil das war vollkommen klar.
Und da hatte ich übrigens den De Blasius-Moment im Hinterkopf. Ne? Das werden sicher einige unserer Fans.
Stimmt,
da gab es ja mal einen Elfmeter, der nie einer war, wo sogar der VAR ihn aber trotzdem bestätigt hat. Was ich bis heute nicht verstehe, was eigentlich nie einer verstanden hat.
Dr. Felix Brüch war das, ne?
Das habe ich ehrlich gesagt verdrängt, wer es war.
Ich glaube ich will jetzt keinen Falschen beschuldigen, sage ich mal, aber es war auf jeden Fall ein absoluter Faller, eine absolute Schwalbe, die bestätigt wurde, stimmt.
Und deswegen hatte ich Sorge, als dann die Überprüfung kam, ne? Und dann siehst du das, und jetzt mal mein Eindruck, ist ganz klar, er zieht ja zurück. Er zieht ein Stück zurück, das siehst du aber. Ne? Und das hat scheinbar Stieler auch gesehen und Gott sei Dank auch richtig gewertet. Also definitiv, er zieht zurück. Natürlich fällt er dann und das sieht ein bisschen so aus, wenn du dann weiter guckst und dann das so sehen willst, wie die Mainzer das ja auch nicht alle, Gott sei Dank, aber zum Großteil dann doch so sehen wollten, dann sagst du natürlich Elfmeter. Aber allein schon dieses Zurückziehen zeigt eindeutig, dass er, war ja auch keine Dynamik drin, wie du schon gesagt hast. Also
ich finde, beide Punkte sprechen dafür, erstens, dass er ihn nicht irgendwie halb in ihn reinrauscht, sondern mehr so halb stehend, plus diese aktive Bewegung des Zurückziehens. Also ist für mich überhaupt keine Veranlassung da, irgendwie auf Elfmeter zu gehen. Und das haben ja unter anderem sogar Amiri, ne, der Mainzer.
Der hat's gesagt,
ja. Der hat's selber auch direkt gesagt. Gar keine Diskussion. Und ja, die rote Karte ist dann auch unstrittig, sorry.
Ja, ne, da hat auch, glaube ich.
Da hat auch keiner was gesagt.
Da kann keiner mehr.
Das hat selbst Henriksen, also er hat es einfach nicht erwähnt, weil vielleicht hätte er dann zugeben müssen, dass es eine rote war. Ja, und so wurde es dann nochmal natürlich eine andere Gemengelage, ne, wo man dann gedacht hat, oh, ich glaube, das war so 65., 66. war es. Und dann kam aber auch direkt 2-3 Minuten später Kwasniewski in Anführungszeichen Kampfansage.
Ja, das war dann eindeutig, als er dann gewechselt hat. Cenk für Thielmann, Ache für Lund und El Mala für Kraus. Ne? Also da kamen die Fußballer, wie er so sagte, ne? So die feine Klinge. Ja. Und er hat ja dann noch nachgelegt mit
Waldschmidt für Thielmann.
Waldschmidt und später auch noch Kainz. Ne? Also das ist natürlich, also wenn ihr jetzt mal bedenkt, vergleicht das mal mit dem letzten Jahr, was wir jetzt von der Bank bringen können.
Ja, ist schon Wahnsinn. Aber die müssen es natürlich dann trotzdem irgendwie auch auf den Platz bringen.
Ja.
Wirklich besser im gesamten Kollektiv ist es ja meiner Meinung nach nicht geworden.
Erstmal nicht.
Du siehst aber einfach, wenn so ein El Mala auf dem Platz ist, was der auslösen kann mit seinen Bewegungen, mit seinem Verhalten im 1 gegen 1, immer wieder die Tiefe suchend, hat ja auch noch einen schönen Schlenzer so aufs Tordach.
Ja.
Vorher aber auch schon so eine Flanke, die scharf reinkam. Also der bringt einfach eine gewisse Gefahr mit sich. Das plus ist ein
Signature-Move, ne? So dieses 1-2 aussteigen lassen, dann so praktisch versuchen, den in den Winkel zu zirkeln.
Ja,
ne?
Stimmt.
Plus, Entschuldigung.
Nee, plus noch die Tatsache, was Kwasniok auch gesagt hat, den einzigen Kopfballstarken, der sowieso vorher in der Offensive gespielt hat, mit Bülter noch auf dem Platz zu lassen. Mhm. Und daneben noch mit der weiteren ziemlichen Stoßkante dann Ache noch mehr Wucht zu sorgen. Das sah jetzt auf dem Papier gut aus, hat sich auf dem Platz jetzt ehrlicherweise aber nicht viel besser angefühlt, weil es die Mainzer, finde ich, einigermaßen gut gemacht haben oder verstanden haben, den FC vom Tor wegzuhalten.
Ja, es sah lange Zeit gar nicht so aus, als wenn du einen mehr hättest. Ne?
Genau, und das ist so ein bisschen das, was sich ja so ein bisschen spiegelt, finde ich, mit dem Regensburg-Spiel, dass man nicht diese Art noch, oder bisher lässt man die Art vermissen, dauerhaften Druck so richtig zu erzeugen.
Ja.
Das fiel da so ein bisschen ab. Also da würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall der Bereich, wo man auch am meisten mitarbeiten muss jetzt.
Also du lebst natürlich immer noch von Einzelmomenten.
Genau.
Also du hast ja den Pass, ich will das einfach nur noch mal bestätigen, was Sebo Lonsen da für einen Pass geschlagen hat, den Kaminski dann überragend mitnahm. Also das muss man schon sagen, das ist 1A. Ne? Sebo Lonsen, also da hätte ich ja nie gedacht, als wir ihn geholt haben, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir dachten, naja, so eher so ein bisschen die Lösung, weil kein anderer mehr da war. Und mein Gott, dann will ich gar nicht wissen, wer da vorher noch auf ihm auf der Liste gestanden hat. Ne?
Eben, also bisher macht er einen sehr guten Eindruck.
Ja. Also das wirkt sehr, sehr gut und ist ja auch keiner abgefallen. Also der das Gefühl hast, so von wegen ersten Spiel natürlich.
Ja, so ein bisschen vielleicht, auch wenn das nicht ganz seine Schuld war, weil er halt viel, finde ich, überspielt wurde, fand ich Johannesson schon so ein bisschen schwächer. Er hatte auch so 2-3 Fehlpässe noch drin.
Ja.
Ja, aber gut. Ist jetzt trotzdem nicht so, dass es war jetzt auf keinen Fall eine Art von Totalausfall auf dem Platz.
Nicht. Aber das ist, ich glaube, so ein zentraler Mittelfeldspieler, da kann das auch schon mal vorkommen.
Ja.
Ne? Dass dann halt dann auch, weil er auch ein bisschen Unterstützung von hinten raus fehlte, ne? Und vielleicht nicht alles sauber zu ihm ankam. Also da würde ich ihm jetzt auch nicht den allergrößten Vorwurf machen. Wir sehen ja, was der für ein Potenzial hat. Und die Ecken waren wieder relativ gut.
Ja, auf jeden Fall.
Die er geschlagen hat. Also das, aber wie gesagt, so diese Einzelaktionen, das war ja nachher auch diese überragende, also wir haben ja schon oft über Luca Waldschmidt ein bisschen gemeckert und
wobei wir am Ende der Saison haben wir ihn auch gelobt.
Da haben wir ihn viel gelobt und auch in der Vorbereitung.
Genau, also das war, er hat das schon gelobt. So ein bisschen, er war nach dem Spiel schon angesäuert, dass er auf der Bank war.
Das war er auch.
Aber das ist ja Das ist ja gut, dass es ihn tangiert, ne?
Ja, ja.
Und
die Flanke war halt richtig stark.
Genau, die war perfekt. Bülter läuft perfekt ein. Also das ist ja schon eine Art von einstudiert und nicht irgendwie ein blinder Ball wieder nach vorne gepölt. Mhm. Also das meine ich auch mit diesen Momenten, die sie trotzdem jetzt schon erzeugen können. Und das sowas speist sich trotzdem, finde ich, auch aus Siegen wie Bergamo, wo gesagt wurde, ja klar, die waren nicht mit voller Motivation dabei oder vorher noch auch auf dem Schiff etc. Aber ist ja Wurst, du nimmst ja trotzdem diese Erfolgserlebnisse mit und ich glaube, die Mannschaft hat dieses Vertrauen in sich, dass immer noch sowas kommen kann.
Vor allem spät.
Genau, und wenn du das jetzt schon in zwei Spielen zweimal so bringst, was Besseres gibt's doch gar nicht, um eine noch breitere Brust zu bekommen. Also ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert.
Also ich hatte schon das Gefühl, es kann noch was passieren, ne? Eben aufgrund dieser einzelnen Momente, die du immer noch mal kreieren kannst. Ja. Ich hatte eher so ein bisschen auf El Mala gesetzt, aber ist fast schon zu offensichtlich, ne? So, aber die, du siehst ja, die anderen haben es halt auch.
Aber drauf. Das ist ja gut durch die Bandbreite, die du dann bringst,
ja.
Dass sich der Gegner auch nicht nur auf einen einstellen kann.
Absolut.
Ne? Also
und auch so ein Kainz, den du nur jetzt und dann noch mal für 10 oder 15 Minuten mit Nachspielzeit waren es ja sogar über 20. Kannst du immer noch mal bringen und du weißt, dass der in den 20 Minuten durchaus noch mal einen feinen Pass spielen kann oder eine einzelne Aktion.
Ja.
Dafür ist der immer noch gut, nach wie vor. Also er hat da schon seinen Wert noch.
Hat er? Auch wenn das jetzt leider, finde ich, nicht gezeigt hat. Aber
Nee, das jetzt nicht.
Aber ist ja egal. Aber es geht einfach darum, dass man diese Hoffnung in manchen Leuten hat, ja. Die man bei vielen in den vergangenen Jahren ja einfach nicht hatte, wo man gedacht hat, komm, wechsel lieber gar nicht.
Und ich fand es auch schön, wie der Pedersen das gesagt hat, nach dem Motto, das ist was du dir nicht wünschst. So ein Spieler wie El Mala in der 75. Minute, wenn du schon müde gespielt bist, dahin. Und dann kommt der da mit seinen technischen Fähigkeiten und dribbelt die halbe...
Ich glaube, das ist halt auch eine gute Art und Weise, wie man ihn jetzt so an die Bundesliga generell immer näher ranführt.
Ja, ja.
Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis der auch irgendwie seine erste Vorlage oder sein erstes Tor erzielt. Da bin ich mir ganz sicher.
Also wenn da jetzt nicht was ganz Böse was passiert, dann bin ich mir auch sicher.
Verletzungstechnisch etc.
Ja, nee, klar, da wollen wir alle nicht hoffen.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall die Möglichkeit für ihn, sich Spiel für Spiel daran zu tasten und immer mehr Spielpraxis. Und er sieht ja, dass er es kann. Er kann auch in der ersten Liga mithalten, wird gut rangeführt. Also jetzt haben wir gerade erst zwei Spiele, lassen wir nicht ausflippen, aber ich freue mich auf den Jungen,
ja,
auf die Entwicklung.
Du merkst einfach, dass da was Besonderes ist, wenn er am Ball ist. Also es ist einfach so, dass er so Bewegungen macht oder generell Ideen hat, die nicht jeder hat. Und die sind teilweise vielleicht auch was unorthodox.
Das sieht man ja auch kaum noch heute. Ne? Genau. Wann siehst du mal einen Spieler, der ins 1 gegen 1 geht, der wirklich dribbelt? Also wie Lebarski früher oder sonst welche, diese Fummler, sieht man ja gar nicht mehr. Das kostet ja viel zu viel Zeit und ne? Und immer schön der Ball rollen. Ne? Und er aber, er kann das noch und er hat auch die Geschwindigkeit, er hat den Körper dazu auch
wichtig. Ja, der hat sehr vieles. Also auch, der ist ja auch recht groß, muss man auch dazu sagen. Wird man gar nicht so denken. Oder vielleicht ist es vielen auch gar nicht so aufgefallen, aber der ist an einem stabilen Körper, ist 1,87. Also der hat, wie wir auch schon gesagt haben, jetzt so mindestens anderthalb Jahre Herrenfußball schon drin. Ne? Mit dem letzten Jahr bei Viktoria, wo er sehr gut war davor. In der Saison kam er auch schon oft rein. Also das merkt man einfach. Und ich glaube, jetzt dieses mit immer wieder Einwechslungen, vielleicht dann auch mal natürlich oder hoffentlich mit einer entscheidenden Aktion, wächst das Selbstvertrauen in sich auch weiter. Ich glaube, er ist auch ein gesundes Selbstvertrauen, sonst wird es auch nicht so spielen. Also er hat keine Art von Angst oder sonst was. Ne? Also
ich glaube, der denkt gar nicht groß. Ne? Der geht einfach in die Zweikämpfe, weiß ich kann das. Und meistens klappt es ja auch. Er kommt ja meistens auch durch, das ist mir auch aufgefallen. Es ist selten, dass er hängen bleibt. Es wird immer mal passieren, aber so im Großen und Ganzen ist er sehr durchsetzungskräftig und das ist natürlich toll. Nochmal zum Tor. Bülter hat es gemacht. Ne?
Ja.
Und das hat mich für ihn halt wahnsinnig gefreut, weil er hat ja vorher vielleicht nicht ganz so glücklich ausgesehen.
Der lag auch viel auf dem Boden übrigens. Ne?
Er lag viel, ne? Stimmt, ja. Und dann hat er halt mit den Haarspitzen vollendet. Ne? War schon wichtig, er war dran.
Ja, der war dran. Also so marginal, aber entscheidend verändert die Flugrichtung, würde ich sagen. Und also ich fand ihn jetzt auch nicht gut, aber er hat zumindest diese zwei gefährlichen Aktionen ja entscheidend mit eingeleitet. Ne? Den Kaminski-Schuss und die Thielmann-Chance. Aber generell fand ich ihn auch etwas blass. Mhm. Im Pokal ja auch nicht so glücklich. Deswegen war das auch für ihn, glaube ich, wichtig und halt zusätzlich für Kwasniok wichtig. Er hat den Spieler ausgerechnet von der Offensive draufgelassen, der dann das entscheidende Tor macht.
Ja.
Also auch viel richtig gemacht. Ja, perfekt. Und dann, oder? Bitte?
Nee, erzähl weiter.
Ja, dann begann noch etwas Zittern.
Dann begann noch etwas Zittern.
Also egal, ob man dann zu 10 also, oder zu 11 ist, das ist ja vollkommen klar, dass dann eine Mannschaft nochmal alles reinsetzt. Und ja.
Da spielt dann auch keine Rolle mehr, ob du im Unterzahl bist. Also nee. Der eine weniger macht es dann nicht und die riskieren eben alles.
Ja.
Kommen mit allem, was geht, noch nach vorne und pfeifen da auf Absicherung, also jedenfalls auf die hundertprozentige Absicherung und versuchen das noch zu machen. Und es wäre ja fast noch gefallen. Da sind wir bei der Szene, die da sind wir bei einer Szene, wo dann Lee wieder.
Genau, der Kopfball, genau. Das war so.
Man auch im Vorfeld ein bisschen.
Ach, ja, das war auch von außen schlecht verteidigt, fand ich.
Wer war es außen?
Boah, ich weiß es leider gar nicht mehr.
Weiß ich auch gerade nicht. Schade, aber egal.
Schreibt es in die Kommentare.
Ihr schreibt es in die Kommentare.
Aber genau, da war auf jeden Fall, da habe ich auch gedacht, wenn du in Überzahl bist, das hättest du irgendwie besser absichern müssen außen. Da war auf jeden Fall nicht genug Druck drauf. Und er kam ja schon ziemlich frei irgendwie zum Kopfball. Ne?
Zum Glück konnte er nicht mehr drücken.
Ja.
Ne? Also das lobt 2-3 Zentimeter höher oder wäre größer.
Und das war so die Phase, wo ich dachte, warum pfeift er nicht längst ab? Weil das war schon 98. 99. Aber davor war halt noch dieses Foul an Ache. Ne?
Da müssen wir natürlich auch nochmal drüber reden. Ne? Ich sehe das und denke, das ist definitiv, also Foul, er hat ja noch nicht mal Foul gepfiffen.
Klares Foul. Und
also nachdem wir Stieler eben sehr gelobt haben, das habe ich nicht verstanden.
Nee, überhaupt nicht. Klares Foul und ja, manche fordern da rot. Ich finde, das war eine harte Gelbe. Für mich muss das jetzt keine rote sein, aber.
Also gelb war es Minimum.
Genau, du musst das Foul sehen und du musst es pfeifen.
Ja.
Das ist das Entscheidende gewesen, was sie halt nicht gemacht haben. Und Gott sei Dank gab es ja jetzt schon mal eine erste Form der Entwarnung bei Ache, weil Kniegeschichten bei ihm sind ja so eine Geschichte.
Er hat ihn oberhalb vom Knie eher erwischt.
Ja, also Oberschenkel fast mehr.
Oberschenkel-Knie-Übergang, ne? So
und das,
Fleischwunde.
Ja. Ja. Wird wohl oder eventuell jetzt schon gegen Freiburg wieder dabei sein, hoffen wir es mal.
Das ist schon wichtig.
Und das ist eigentlich so die einzige Position, wo ich mir denke, ja, du hast natürlich den Rondic sehr frühzeitig jetzt aussortiert.
Ja.
So ein Neuner als Nachleger auf der Bank, den hätte ich schon immer gerne. Und Ache hat halt eine gewisse Historie, auch wenn er die letzten Jahre schon immer auf seine Spielzeiten gekommen ist. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und Kwasniok ja eh ein Fan von ist, von viel Rotationen in der Offensive. Aber falls jetzt er ausfallen sollte, hättest du diese klassische Position jetzt nicht so richtig besetzt, weil Bülter ist das jetzt auch nicht in der Form. Der ist ja mehr so Mischform aus außen und Stürmer und rotiert. So
Halbstürmer,
genau.
Haben wir früher gesagt.
Ja, rotiert da viel rum. Also, ja, also ich will jetzt nicht sagen, man hat Rondic zu früh abgeschrieben, weil ich glaube, dass die Einschätzung wird er haben können. Aber eventuell ist das ja noch so eine der Positionen, wo es vielleicht noch zwei gibt, reden wir gleich ja auch noch drüber, wo man vielleicht dann doch noch was macht. Also vielleicht kommt noch irgendwie so ein Stürmer angeflogen.
Ja, so
würde ich jetzt zumindest nicht ausschließen. Das ist so die Position, wo ich sagen könnte, ja, vielleicht wird da noch was passieren.
Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, mit einem Ache sozusagen und sonst nichts wird es schwierig. Also wenn du nicht noch so einen ähnlichen Spieler hast. Also ich denke schon, dass es Sinn machen würde, in der Hinsicht nochmal tätig zu werden. Rondic wirst du ja nicht behalten wollen. Ich denke, da sind die Würfel gefallen.
Die Tür ist zu. Ja, also sonst wird es ja auch nicht so ein Individualtraining jetzt veranstalten.
Nee, also
es ist ja schon so ein bisschen so eine Art des Vorführens, muss man ja auch irgendwo sagen. Ne? Also
ein Arschtritt.
Also für ihn Paccarada und Christensen, für einen natürlich vielleicht noch ganz besonders, weil er ist halt der einer der absoluten Leistungsträger gewesen in der vergangenen Saison. Ja. Absolut muss man vielleicht streichen nach der Rückrunde, aber Leistungsträger zumindest.
Paccarada meinst du? Lass mal gleich über den nochmal reden. Das Spiel möchte ich noch kurz abarbeiten. Paccarada kommen wir aber auf jeden Fall noch drauf zurück. Dann hat es halt ewig lang gedauert, ne? Bis dann halt dann die Geschichte dann vorbei war. Und dann hat es wieder
12 Minuten,
also es war schon heftig. Ne?
Und 5 Minuten lag der Ache jetzt nicht auf dem Boden, ne?
Ja, nee, das nicht. Also damit war das Spiel aber dann gewonnen und bei aller Freude, natürlich gibt es noch, das muss man ganz klar sagen, auch Dinge, die man kritisieren kann. Aber erstmal freust du dich, dass du dieses erste Spiel gewonnen hast. Der Dreier ist...
Die Art und Weise natürlich kommt noch oben drauf. Also perfekt. Also kann man nicht anders sagen.
Und wie gesagt, nicht irgendwen. Ne?
Genau.
Also, das ist dann schon eine Mannschaft, die durchaus in der Lage ist, ewig lang zu Hause nicht geschlagen. Ne?
Ja.
Also jetzt hat der FC diese Serie durchbrochen und Gott sei Dank 1-0 dann da zu gewinnen. Es war sicher ein bisschen glücklich, das muss man klar sagen. Ich glaube, Unentschieden hätten wir auch ganz gut mit leben können.
Natürlich.
Aber so war es mir natürlich deutlich lieber.
Absolut. Ist aber jetzt auch nicht so, dass man sich schämen müsste oder sonst was, weil Mainz hätte jetzt hätte unheimlich viel liegen lassen oder so, das dem war jetzt nicht so.
Ja, und da sind wir bei Bo Henriksen. Also was der da, ich habe das Interview anschließend gesehen. Normalerweise interessiert mich kaum, was die da erzählen, ne? Aber ich habe dann auch gedacht, also bei allem Verständnis, dass nach dem Spiel vielleicht das Adrenalin noch oben ist und so, aber wie kann man so einen gepflegten Unsinn erzählen? Ja,
und also vor allen Dingen klar bessere Mannschaft oder sowas. Ja.
Also ich habe wirklich von Mainz, die hatten kaum echte Torchancen, ne? Also relativ wenige im Verhältnis zum FC, würde ich das fast als Pari-Pari bezeichnen. Der FC hatte auch nicht viele, aber die waren gar nicht so schlecht. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, gerade die Chance von Thielmann war eine große, der Schuss von Lund auch, alles andere.
Also der Schlenzer von Elmala auch, also das war schon... Also diese, wo sie ein bisschen Glück hatten, aber eben, das sind wir ja schon wieder bei dem Nicht-Glück, weil sie haben halt zweimal den Schuss von dem Wittmer geblockt, als sie noch in Unterzahl waren.
Ja.
Haben wir eben alles schon ausführlich aufbearbeitet. Ich muss
nicht wiederholen, aber also, ich wundere mich, dass ein Trainer so,
Ich hätte irgendwie verstehen können, wenn er auf den Elfmeter geht.
Weil sogar nachvollziehen.
Das ist dann halt die Mainz-Brille, aber dieses klar besser, also dann...
Von denen kam nichts, ne? Die können nichts, hat er ja auch noch gesagt. Also, weißt du, das ist dann, da habe ich auch gedacht, mein lieber Freund, also die Niederlage, die hast du dir heute auch wirklich verdient.
Ist ja okay, wir sehen uns in der Runde dann wieder. Und dann
können wir
gucken wir mal, wo beide Teams
die Sache stehen. Neu ausfechten. Ich meine, Mainz ist eine Top-Mannschaft, wird sicher auch noch... wahrscheinlich auch vor uns in der Tabelle rauskommen, wobei weißt du ja nie, aber jedenfalls auf dem Papier. Aber das war schwach. Ja. Da habe ich auch gedacht, mein lieber Mann, normalerweise, gut, Haken dran, ist am Ende wurscht. Ja. Es ist ja letztendlich nicht unser Trainer. Wer war denn so ein bisschen dein Man of the Match oder ist es eher so das Team?
Ja gut, das ist muss ja jetzt eigentlich schon irgendwo Bülter sein, ne?
Ja.
Also... Aber aufs ganze Spiel gesehen würde ich schon sagen, Kaminski fand ich wieder sehr erfrischend, belebend und ich muss sagen, Hübers fand ich diesmal auch angenehm souverän.
Ja, das hast du ja schon am Anfang die These
also aufgestellt. Deswegen die, also. Und Martel ist natürlich in seinem Kerngeschäft immer gut. Mhm. Das liegt ihm ja auch, dieses viele wegverteidigen etc. Aber generell würde ich, wie du schon vielleicht angedeutet hast jetzt auch, es war schon so eine Gesamtleistung, die einfach sehr solide war, ohne dass einer jetzt absolut herausgeragt hat, ne?
Fand ich auch. Es war eher so, also ich hab nämlich keinen Man of the Match in dem Sinne, weil da könntest du jeden nehmen. Du hast gerade Bülter gesagt, dann könnte ich aber auch genauso gut sagen, diese Wahnsinnsflanke oder Sebolonson mit der Flanke, ne, und all das. Also das war eine ziemlich, wie soll ich sagen, geschlossene Mannschaftsleistung.
Mit Luft nach oben, muss man ja auch sagen.
Natürlich, ne? Natürlich. Also wir gehen ja jetzt hier nicht hin und reden dieses Spiel schön. Der FC hat jetzt nicht gerade berauschend gespielt. Nee,
spielerisch war da noch sehr einiges im Argen, muss man sagen. Und auch die Art und Weise, wie sie es teilweise gespielt haben, war für mich halt unverständlich. Aber den Sieg nehmen wir natürlich trotzdem gern mit und das Domtrikot ist umgeschlagen. Ist ja auch eine schöne Geschichte. Daneben, neben diesem Verkaufsschlage-Element, dass das auch noch so einschlägt mit zwei Siegen. auch eine gute Geschichte.
Ja, und Kwasniok hat sich ja auch der Sache so ein bisschen gewidmet, neben dem, dass er ja als Trainer tätig ist.
Das war ja übrigens eine Rede, das ging ja um die Welt, ist zu viel gesagt, aber zumindest.
Viel, aber ein paar Leute haben es auch
So britische Presse, die haben das auch alle abgefeiert und so.
Mit dem Trikot, ne? Ja, also er hatte dann das Heimtrikot an, ne? Also das sah schon irgendwo, ja. Also ich weiß, wer es mal gemacht hat, das ist aber in den 70er Jahren gewesen, wird kein Mensch mehr wissen. Jürgen Sundermann hat das mal gemacht beim VfB Stuttgart. Ja, der damalige Trainer, so in den 70er.
Ich habe jetzt Bilder gesehen, das hat auch mal Uwe Koschinat bei Saarbrücken letzten Endes gemacht. Bei Osnabrück.
Ja.
Also, aber natürlich ist das dann schon auffällig. Ich finde es aber jetzt nicht so, also es wurde ja auch hier und da wieder kritisiert, Anbietern etc. Aber ich glaube, das ist einfach seine Art und das ist, finde ich, auch vollkommen okay. Also mir ist eigentlich Wurst, was der außen trägt. Also du musst jetzt nicht wieder so eine halbe Merchandise-Abteilung anziehen wie Peter Stöger. Aber ich finde, wenn du so ein Trikot trägst und sagst, das gefällt mir einfach, finde ich okay. Und vielleicht treibt es ja auch den Verkauf des Heimtrikots noch etwas an, nachdem das Domtrikot jetzt so ein Riesenhit war.
Ich hoffe nicht, dass er noch auf die Idee kommt, irgendeine Mütze anzuziehen.
Nee, glaube ich nicht.
Aber das hatten wir ja schon.
Der macht sich ja gern die Haare.
Also von daher schon gut. Also mir ist gar nicht so aufgefallen.
Ich finde es neutral.
Es war völlig okay.
Ja.
Mich hat es nicht gestört. Und es ist ja auch so, du darfst ja das Trikot nicht anziehen, was die Spieler anhaben, weil das dann, glaube ich, am Spielfeldrand auch ein bisschen verwirrt. Und da so noch einer rumspringt. Ne? Und ja, wie auch immer, Ingame-Coaching diesmal, das bewerten wir ja seit neuestem ein bisschen mit. Ich denke, er hat genau das, ne, seinen Plan durchgezogen. Und das passte auch ganz gut zu dieser 60. Minute. Also da wollte er sowieso wahrscheinlich wechseln. Also, aber diesen Wechsel, dreifach wechseln wollte, ist halt die Frage.
Ja,
aber
er wollte halt mehr Fußball auf den Platz bringen, wie er gesagt hat. Und das Fußball hast du ja genau in dieser Aktion gesehen und in einigen Elmalle-Aktionen.
Ja.
Plus so einem Schenk. Auch wieder mehr Spielpraxis gegeben auf Bundesliga-Niveau. Ich fand, das hat er auch sehr solide gemacht in einigen Aktionen.
Ja.
Also das ist jetzt, bisher ist das natürlich dann voll aufgegangen. Also bei solchen Ergebnissen kannst du ja nichts anderes sagen.
Ne? Am Ende ist das Ergebnis entscheidend. Ne? Ja. Und wenn das Ergebnis stimmt, dann kannst aber du natürlich hinterher
genau, sagen, aber
alles geklappt.
Und vor allen Dingen haben die Einwechslungen halt wieder einen positiven Effekt gebracht. Das ist einfach extrem wichtig. Ne?
Haben sie definitiv. Und dass quasi auch so ein bisschen auch so ein Entertainer ist, das haben wir, glaube ich, schon mitbekommen.
Ja, also, absolut.
Was ich ja gut finde, unter der Woche hat er ja unheimlich oft gesagt, er war ja auch bei den Kollegen vom Stadtanzeiger und Express, also bei Dumont. Auch generell, er sagt ja auch, wenn ein Spiel Mist war, dann war das Spiel Mist. Ne? Also er hat ja ziemlich deutlich gesagt, Pokal, das waren die letzten Minuten, der Rest war Schlafwagenfußball. Ne? Also er redet schon ziemlich in Klartext, also auch über seine eigene Truppe. Ne?
Ja, ist ja aber schön, dass es nicht so eine schöne Rederei gibt.
Ja.
Von daher nehmen wir das ja gerne so, weil es gab ja häufig genug in der Vergangenheit.
Ja.
Akteure rund um den FC, wo man gedacht haben, was haben die denn für ein Spiel gesehen?
Naja, also das hatten wir öfter. Und
allerdings ist natürlich, bringt es nichts, wenn er jetzt immer sagt, es ist schöner Mist und er ändert nichts dran.
Natürlich, naja, klar.
Also man kann jetzt nicht ihn loben dafür, dass er ein ehrlicher Typ ist, aber dauerhaft ein Scheißfußball spielt.
Das ist natürlich auch ein schmaler Grat.
Ja,
je nachdem, wenn du jetzt verlierst, und dann wird dann eine ganz andere Nummer. Ne? Weil jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, wir haben gewonnen, war nicht so doll, aber Hauptsache gewonnen. Aber gut, aber am Ende ist der Sport sowieso ganz klar immer ein Ergebnissport. Hätten wir jetzt ein Phrasenschwein. Genau, dann wäre ich jetzt geldlos geworden.
Ja,
was sagt uns das alles für Freiburg? Also in einer Woche, auch wieder Sonntag, also von Sonntag zu Sonntag eine Woche, geht es dann gegen den SC Freiburg, die uns ja nicht so wahnsinnig gut liegen, historisch gesehen. Was erwartest du da für ein Spiel?
Ja, mit Sicherheit ebenso, mindestens ebenso schweres, vielleicht sogar noch schwereres, weil ich die Freiburger individuell qualitativ doch noch höher bewerte als die Mainzer.
Ja.
Aber vor allen Dingen natürlich eine unheimliche Euphorie durch diesen Start mit einem logischerweise ausverkauften Stadion.
Endlich mal im eigenen Stadion.
Was die Mannschaft unheimlich nach vorne peitschen wird. Und da geht es natürlich darum, die Balance zu halten.
Ja.
Das ist natürlich vielleicht auch nochmal ein anderer Effekt, natürlich, wenn du in Überzahl wärst zu Hause, wie du dann vielleicht nochmal anders agierst als in Mainz.
Mhm.
Also ohne jetzt, dass es jetzt natürlich eine Überzahl gibt gegen Freiburg. Aber es ist einfach eine andere Art des Spiels, immer wenn du auch zu Hause spielst.
Ja.
Augsburg hat jetzt ein bisschen gezeigt, wie es gegen Freiburg geht. Freiburg hat unheimlich viel verballert. Augsburg hat sie größtenteils ausgekontert und 3-1 gewonnen. wenn wir das so auch so hinbekommen, gerne nehmen wir das, weil es geht auch gegen Freiburg natürlich unheimlich viel um Umschaltmomente, und das ist ja das, was eigentlich den Quasniok-Fußball auch oft auszeichnet, ne?
Ja, ja.
Aber wir haben es jetzt halt auch gesehen, dass wir es auch in der Statik gut hinbekommen mit den Toren, die sie rausgespielt haben. Also ich bin für alles offen, hoffentlich ein positives Ergebnis.
Was haben wir denn für eine Aufstellung? Was wird denn der Trainer Julian Witzel da jetzt groß ändern oder überhaupt an der Statik verändern?
Ich glaube, ich würde ehrlicherweise gar nichts ändern. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Schenk jetzt vielleicht für den Kraus beginnen wird, weil ich glaube, schon auf Dauer sieht er ihn da irgendwie relativ schnell in der Elf, dann ja im Pokal reingeschmissen, jetzt dann auch direkt. Und eventuell könnte es natürlich sein, dass er in der Offensive auf den Flügeln dann mal doch Thielmann austauscht und vielleicht irgendwie wieder Waldschmidt bringt. Aber größtenteils würde ich die Mannschaft erstmal so lassen, ehrlicherweise. Ich sehe da jetzt keine riesen Veränderungsbedarf, ehrlicherweise.
Es gibt ja viele, die sich Ache von Anfang an wünschen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass er bis dahin wieder fit wird. Wäre das eine Option für dich?
Ja, eine Option ist es auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde es jetzt ehrlicherweise so mit Bülter erstmal weitermachen, weil
hat sich bewährt.
Hat sich jetzt gerade jetzt hat es sich natürlich bewährt, auch dass er durchgespielt hat. Ich würde da nichts ändern. Willst du das ändern?
Ja, sagen wir mal so, ich bin natürlich immer noch mit der Viererkette so ein bisschen so. Ich weiß nicht, wie weit Raff van den Berg schon ist. Mhm. Das würde mich mal interessieren. Ne? Also den Jungen würde ich natürlich wahnsinnig gerne sehen, aber er muss natürlich auch wirklich schon da sein. Ich denke mal, dass man den wahrscheinlich erst nach der Länderspielpause sehen wird. Was
meinst du? Ich vermute, das wird dann eher so eine Annäherung sein wie jetzt bei dem Schengen. Dass er mal getauscht wird, vielleicht eher für Schmied oder wie auch immer ab der 60. oder so, dass du so ein Step-by-Step hast und nicht direkt von 0 auf 100. Wäre jetzt so meine Vermutung.
Okay. Ja, also.
Und vielleicht ergibt sich wechseltechnisch ja noch was, dann kann es natürlich sein, dass er sein Lieblingsschüler Obermeier dann direkt beginnen würde, anstelle von Lund.
Gibt's da was Neues? Hast du was gehört? Also gestern hieß es ja, ne, dass es da jetzt so langsam, aber sicher so ein bisschen so auf Messerschneide zugeht.
Ja, und dass irgendwie eine weitere utopische Ablöseforderung von Paderborn, glaube ich, da waren irgendwie so 200 Millionen im Raum.
Ja. Das ist dann, die wollen natürlich jetzt, ach klar, logischerweise das ausnutzen, was der FC jetzt unbedingt will.
Alles bis zum bitteren letzten Ende sein, das ist dann der 1. September und dann wäre natürlich jetzt gegen Freiburg auf jeden Fall noch nicht dabei. Ich glaube, das wäre jetzt auch mehr ein Witz, ich glaube, der wird es jetzt auch mit dem Lund erstmal belassen, weil sich das ja auch so ein bisschen jetzt dann eingespielt hat. Aber ja, ich würde sonst nichts ändern, muss ich sagen.
Dann Tipp machen wir am Schluss, aber jetzt haben wir es eben schon angesprochen. Ja. Also das war für mich schon, ich bin nie der große Baccarada-Freund gewesen, also vom Fußballerischen her. Er hat mich aber überzeugt, vor allem in der Hinrunde der letzten Saison, wobei natürlich auch ein Spiel dabei war, wo 4 Flanken 4 Tore ergeben haben.
Gegen Karlsruhe,
ja. Gegen Karlsruhe, genau. Das haben wir noch nicht mal gewonnen. Also das verfälscht ein bisschen die Statistik. 2 hat er auch noch verschuldet, genau. Ja. Sehr gut, dass du nochmal daran erinnerst. Aber dennoch, ein Stammspieler, der wirklich, ich glaube 30 Spiele, 32 oder was auch immer gemacht hat. Und auf einmal dann von jetzt auf sofort aus, das ist schon hart. Ne?
Also gerade mit dieser krassen, diesem krassen Zeichen, mit diesem Individualtraining jetzt, finde ich schon eine sehr harte Nummer. Aber ich meine, gut, der Kwasniok hat es angedeutet, nicht nur angedeutet vorher, sondern vorher klar gesagt, die Gruppe muss kleiner werden und dann gibt's halt die Opfer.
Ja.
Ich finde es trotzdem natürlich aus Spielersicht, gerade wenn du so ein bisschen, du hast deinen Beitrag.
Ja.
An dem Aufstieg und dann wird es dir so gedankt, aber das ist halt Profifußball.
Ja, das ist klar. Es gibt halt diese zwei Seiten.
Aber natürlich, mit dem einen leidet man mehr, mit dem anderen weniger, weil klar, Christensen wird nie beim FC ankommen. Deswegen ist das einfach so eine Sache. Und Rondic wird jetzt schon leider als nächster absoluter Flop in die FC-Historie eingehen.
Ja.
Und daneben steht ein Paccarada, der sich jetzt in dem Sinne nichts hat zu Schulden kommen lassen. Nee, aber definitiv nicht. Es geht halt darum, den Wettbewerb bestmöglich auszufechten. Und wenn er dafür sagt, dass die Gruppe kleiner sein muss, die Trainingsgruppe, dann ist dem so. Es ist trotzdem natürlich unheimlich bitter. Er hat jetzt schon aus seinem Instagram-Profil hat er den FC rausgenommen. Also ich glaube, der ist ja trotzdem auch selber gewillt, weiterzuspielen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Fall von, ich setze mich jetzt einfach nochmal auf die Tribüne, der wird auch Angebote bekommen aus der zweiten Liga. Ich glaub, mit dem Struber-Club, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so akut aktuell. Zumindest kam da nichts mehr. Aber ich würde ihm jetzt einfach wünschen, dass er irgendwo noch wieder gut unterkommt und natürlich mit Sicherheit auf Gehalt verzichten muss. Das gehört ja auch zur Wahrheit.
Das wird so sein.
Aber trotzdem einfach seinen Weg dann weitergeht und dann kann man ihn in Erinnerung behalten, in Anführungszeichen, als einen, der mit aufgestiegen ist.
Ja.
Und es trotzdem irgendwie nicht endgültig beim FC geschafft hat, weil er sollte natürlich dieser Hector-Nachfolger werden, was einfach...
Das ist immer so, wenn ein Spieler dieser Kategorie aufhört oder nicht mehr beim Verein ist und in dem Fall auch wirklich aufgehört hat, dann ist es wahnsinnig schwer, in so eine Fußstapfen zu treten. Also ich kann mich noch gut erinnern, weil wir ja auch das Thema 2000 bis 2025 haben, Michael Rensing, Michael Rensing, der seinerzeit so als Kahn-Nachfolger aufgebaut werden sollte und dann beim FC nachher aussortiert wurde. Auch unter speziellen Umständen, er war ja gar nicht leistungsbedingt. Aber das ist halt immer schwierig, ne? Wenn du so einen Spieler hast, der sich durchaus seine Verdienste hatte an diesem Aufstieg.
Ein bisschen wie bei Schwäbe übrigens, ne?
Ja, und dass es halt hier noch dann tatsächlich durchgezogen wird. Mhm. Ne? Das ist halt wirklich in diesem Bereich, das war ja bei Schwäbe auch nah dran, da gebe ich dir recht. Ne? Und das ist schon. Ich finde schon grenzwertig. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht, es ist Profisport und die machen das ja nicht, um den zu ärgern oder ihm, um ihn wirklich weh zu tun oder sonst was, sondern das ist hochbezahlte Profitum. Der kriegt immer noch gutes Geld. Und die Entscheidung ist halt jetzt gegen ihn gefallen, ist halt dumm gelaufen. Ich glaube auch quasi, dass ihm solche Gespräche bestimmt nicht leicht fallen. Ne? Aber da zeigt auch ein Thomas Kessler eine gewisse Härte, die er wohl wahrscheinlich auch braucht.
Ja, total. Ja. Aber klar, haben wir jetzt, aber natürlich, hättest du es natürlich, wenn du machst dir einen einfachen Weg, wenn du Christensen und Rondic aussortierst, die Anführungszeichen eh keiner vermisst und der Paccarada trainiert halt noch mit.
Ja.
Ob es dann so entscheidend ist, ob der eine noch dabei ist oder nicht, man weiß es nicht. Ne?
Ich war ja beim Training vor kurzem, hab ich auch einen kleinen Bericht zugemacht und Paccarada war damals, der ist mir sofort aufgefallen, weil der die Gruppe beim Laufen immer angeführt hat, also beim Warmlaufen, mit einem Strahlen auf dem Gesicht, der hat sich sichtbar wohlgefühlt. Ne? So, und das,
es gab ja auch so Trainingsvideos oder eine Sequenz aus dem Trainingslager, wie er Ache Mut zugesprochen hat.
Ja, richtig.
Ne? Also schon so eigentlich als wichtiges Mitglied der Truppe. Das ist ja so ein bisschen das, was du letzte Woche mal angedeutet hast, dass das auch so im Netz geistert. Ja, viele beschweren sich über die sehr harte Art, Gangart, dass Leistungen aus den vergangenen Jahren nichts mehr zählen. Aber sorry, es ist halt auch ein neuer Trainer und auch ein neuer Sportchef. Das ist einfach so.
Genau,
und
wir haben uns jahrelang beklagt, ich gehörte auch dazu, dass der FC so eine Wohlfühloase geworden ist. Ne? Also jetzt zeigt der FC Härte, ist es dann am Ende auch nicht gut oder so. Ne? Ja. Also von daher ist es zwar auf der einen Seite eine sehr harte Entscheidung, auf der anderen Seite, sie ist nachvollziehbar, sie ist sportlich erklärbar.
Ja.
Und dementsprechend muss der FC so agieren, weil es geht hier nicht um Einzelschicksale, es geht um den Verein.
Ja.
Und von daher am Ende bei allem Mitfühlenden sozusagen, also in dem Fall, wie gesagt, der Mann fällt ja nicht in Armut oder so, ne? Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen.
Nein.
Es war aber am Ende die richtige Entscheidung, Punkt.
Ja.
Aber du hast mir als erste Reaktion geschrieben, jetzt hast du eigentlich keinen Backup mehr für Lund.
Ich hoffe natürlich auf Obermeier und ich glaube, der ganze Verein hofft auf Obermeier. Mhm. Vielleicht planen sie ja doch mit Meiner als Backup, aber ich sehe das weiterhin nicht. Spülter hat diese Position auch schon mal in Hoffenheim bekleidet. Kaminski, glaube ich, auch mal in Wolfsburg. Spülter auf jeden Fall in Hoffenheim. Aber eigentlich rechnet jeder mit, dass jetzt so ein paar Dominosteine noch fallen. Und ich glaube, nächste Woche wird es dann schon nochmal einen neuen geben und hoffentlich auch ein paar Abgänge, weil Dietz, Adamian, das dauert ja auch noch an. Klar, hier und da hat der Transfermarkt ja noch länger geöffnet als in Deutschland, aber ja, für die wird es ja auch nicht leichter.
Wir werden es abwarten müssen, das, was der FC da jetzt noch tut. Ein bisschen Zeit ist noch und dann können wir das natürlich irgendwann abhaken. Genau. Auf jeden Fall eine der interessantesten Transferphasen der letzten Jahrzehnte, muss man bald sagen. Also so viele Spieler auf einmal ist schon lange her.
Viel hin und her.
Also das und hat sich wirklich viel verändert. Die Mannschaft hat auf jeden Fall ein anderes Gesicht. Sie wirkt auch erfrischter, also aufgefrischter dadurch. Also dass diese Blutauffrischung, die man haben wollte, glaubt, die hat man erreicht. Und jetzt muss das Ganze natürlich noch in sportlichen Erfolg gegossen werden.
Ja.
Hat gut angefangen, würde ich mal sagen.
Kann so weitergehen.
Jetzt darfst du mir den Tipp geben, wie es weitergeht. Weil wir haben letzte Woche übrigens alle daneben gelegen. Ich lag noch von der Tendenz her richtig, weil es ein Sieg war. Ihr beide habt unentschieden getippt, du und Jim Decker.
Da waren jetzt nicht so weit entfernt, bis zum 90.
Zählt aber nicht als Punktgewinn für mich. Wir müssen schon richtig liegen, das haben wir ja gesagt.
Ich finde es ganz schwer, weil ich Freiburg wirklich unangenehm finde. Jetzt könnte ich natürlich wieder 1-1 sagen, aber nee, ich sage 2-1 für den FC.
Oh, das ist mein Tipp gewesen. Ja. Aber doof, ne? Ich sollte das Ganze mal dich zuerst fragen lassen. Nee, was tippe ich denn dann? War Freiburg. Ich kann mich mal erinnern, wir haben mal zumindest für eine Nacht auf Tabellenplatz 1 gestanden, weil wir Freiburg geschlagen haben.
96, 97 war das, glaube ich.
Nee. Wir nicht? Reden von, das war auf jeden Fall Modest, hat da Toren gemacht. Und,
Ach so, das war die Stöger-Saison.
Das war die Stöger-Saison nachher, genau, die nach Europa führte.
Ich weiß nur,
wie dann an so einer Tankstelle irgendwie, so KFC hat 3-1 gewonnen oder was auch immer, oder 3-0. Und ich meine, es wären 3-0 gewesen, deswegen tippe ich jetzt 3-0.
Ja, das ist meine Ansage.
Um Tabellenführer zu werden, ne, die Bayern haben doch recht ordentlich Gas gegeben, wird schwierig. Ne, aber das muss ja auch nicht zwingend sein, jedenfalls noch nicht.
Vor allen Dingen am Sonntag wird es schwierig. Ne? Ja, kommen nicht mehr viele Spiele danach.
Auch wieder wahr. Ja,
also aber egal.
Gut, wir werden sehen. Ich tippe auf jeden Fall 3-0. Warum? Ja, habe ich ja gerade erklärt. Ja.
Wer macht denn die Tore?
Die Tore? Christopher Lund. So ein Dropkick-Ding, diesmal drin.
Oh, ja.
Dann, und in der Schlussphase El Mala und Kainz. Und du?
Hübers Ecke. Und dann wieder Bülter.
Okay. Also wir werden ja immer Kessler, jetzt sagen wir sogar schon die Torschützen voraus. Ne? Also,
alles falsch.
Ja, vor allen Dingen, weil wir immer falsch liegen. Also unsere Erfolgsquote im letzten Jahr war eine Katastrophe. Also wir müssen da auch dran arbeiten. Ja,
aber genaue Tipps sind auch schwierig, wirklich, muss man sagen. Aber
ja,
egal.
Auch beim FC in der jetzigen Zeit. Ne? Ja, damit sind wir am Ende, liebe Leute. Aber ich erinnere natürlich noch einmal an das Buch. www.ralf-friedrichs.de oder www.fc-thekenphilosophen.de. Da könnt ihr das Buch ordern, bestellen, irgendwann rund vor, auf jeden Fall 2-3 Wochen vor Weihnachten kriegt ihr es. Und es ist ganz exklusiv nur für euch und gibt es sonst nirgendwo. Und ihr tut damit ein gutes Werk. Ihr sorgt dafür, dass dieser Podcast weiter existieren kann. Und von daher sagt's auch weiter, teilt es, abonniert uns natürlich auch. Das brauchen wir nach wie vor.
Bewertet uns.
Das ist ihm sehr wichtig. Ja. Zum Glück konnten wir ja heute aufzeichnen.
Ja, wir sind jetzt über 100, aber ja. Ich will da deutlich mehr sehen.
Ja, du hast die nächsten Ziele schon vor Augen. Ne? Wir auch und der FC auch. Und das werden wir alles nächste Woche wieder besprechen. Freuen wir uns drauf. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich alles Gute und natürlich auch meinem Kumpel hier, dem Co-Host gemacht, Julian, genau. Sturmfreie Bude haben wir komplett ausgenutzt. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, wer dann wieder dabei ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Marit Jod und tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.